Deutschlandfunk Interview.
Dass sie mehr als 300 Drohnen und Raketen aus dem Iran so erfolgreich in der Nacht zum letzten Sonntag abgewehrt wurden, ist nicht nur ein Erfolg der israelischen Luftabwehr. Geholfen haben auch offen die USA, die Briten, die Franzosen und eher verdeckt, so legen es zahlreiche Berichte nahe, auch mehrere arabische Staaten. Arabische Staaten, die Israel helfen, und das obwohl die Feindschaft oder zumindest kritische Distanz der arabischen Nationen zu Israel Tradition hat. Was heißt das? Was folgt daraus? Das kann ich jetzt klären mit Carsten Wieler, Nahostexperte und früherer UN-Berater für die Region. Er hat lange Jahre in Ägypten und Syrien gelebt. Herr Wieland, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Wieland, Jordanien soll auch Drohnen aus dem Iran abgeschossen haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate lieferten Israel wohl Geheimdienstinformationen zum iranischen Angriff. Ist das die erste Bewährungsprobe für eine militärische Allianz unter der Führung der USA, in der moderate arabische Länder mit Israel zusammenarbeiten?
Ja, diese Allianz, diese Luftabwehrallianz besteht ja seit 2022, aber ist relativ still gegründet worden. Und das war jetzt nun tatsächlich die erste Bewährungsprobe. Der Angriff und die Abwehr dieses Angriffes zeigt, dass Iran sich möglicherweise verkalkuliert hat. Iran ist in der Region isoliert. Die arabischen Staaten, zumindest deren Eliten und deren Regime, haben mehr Interesse an Stabilität als an sich zu beteiligen an dem ideologischen Kampf des Iran gegen Israel. Denn der Iran hat rein ideologischen Kampf- und Vernichtungsfantasien gegen Israel und keine territorialen oder nationalen Streitigkeiten mit Israel wie die Palästinenser. Und sowas könnte man ja in Verhandlungen dann auch lösen. Aber der Iran ist eine destruktive Kraft in der Region, und das haben die arabischen Staaten für sich jetzt als Konsequenz genommen, tatsächlich die Stabilität vor Kampf gegen Israel da sich mit einzubringen.
Und welche arabischen Länder gehören hier genau dazu, zu dieser militärischen Allianz, die vor allem Iran als Bedrohung sehen? Sie haben es gerade erwähnt, sicherlich schon mal Ägypten und Jordanien, mit denen Israel ja schon vor Jahren, noch in den 90ern, Frieden geschlossen hat. Aber wer noch? Welche anderen arabischen Staaten?
Es sind weiterhin natürlich, also Saudi-Arabien hat ja auch nach Medienberichten Geheimdienstinformationen geliefert zu den Angriffen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja auch die Abraham-Abkommen mit Israel geschlossen. Also hier gibt es einerseits gibt es verschiedene Kreise von Koordinationen. Einmal die alten Friedensverträge, die Sie gerade erwähnt haben, mit Ägypten und mit Jordanien. Dann aber die Abraham-Abkommen, das sind ja auch bilaterale Einzelverträge mit Israel. Und jetzt diese Luftverteidigungsallianz ist so eine Koordination verschiedener Staaten, wo die Amerikaner versucht haben, Israel mit seiner Nachbarschaft sozusagen militärisch zusammenzubringen. Und das hat jetzt eben zum ersten Mal funktioniert.
Und welchen Nutzen haben diese arabischen Staaten nun davon, dass sie Israel beispielsweise bei der Luftabwehr unterstützen, außer dass es eben gegen den gemeinsamen Feind Iran geht? Welchen anderen Nutzen haben diese Länder?
Es geht ja grundsätzlich ja um Stabilität. Die Proxys, die mit dem Iran zusammenarbeiten, sind ja zum Teil auch Gegner der arabischen Regime. Also die Hamas zum Beispiel, die Muslimbruderschaft ist in Gegnerschaft zum ägyptischen säkularen Staatsapparat von Präsident Sisi. Die Arabischen Emirate haben überhaupt keine Sympathien für die Muslimbrüder, ganz im Gegenteil. Saudi-Arabien fürchtet nicht nur den schiitischen Islam, der propagiert wird vom Iran, sondern eben auch die Muslimbruderschaft und radikale Islamisten wie auch den IS. Und insofern gibt es da durchaus verschiedene Interessen. Natürlich auch die Frage, wie weit die Amerikaner sich aus der Region zurückziehen oder wie weit die Amerikaner weiterhin Verbündete sein können. Auch für Saudi-Arabien, für die Emirate in den letzten Jahren hat es sich ja abgezeichnet, dass die USA sich immer weiter aus der Region zurückziehen. Das war eigentlich der Anlass dieser Staaten, sich dem Iran zuzuwenden zunächst, also zu schauen, verschiedene Spannungen abzubauen. Es gab ja auch den diplomatischen Erfolg des Iran sozusagen mit Saudi-Arabien, eine Normalisierung wieder aufzunehmen. All das ist jetzt quasi in sich zusammengefallen. Der Iran hat die diplomatischen Erfolge der letzten Monate und letzten zwei Jahre, aus seiner Isolation herauszukommen, quasi jetzt verspielt durch den Angriff gegen Israel.
Und ich habe gelesen, die ferne Vision dieser quasi, ich sage jetzt mal, losen Militärallianz, die bei der Luftabwehr zusammenarbeitet, arabische Staaten, moderate arabische Staaten und Israel. Die ferne Vision ist eine Art nahöstliche NATO. Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu so einer nahöstlichen NATO wirklich kommt?
Na, das sind natürlich weit gefasste Begriffe. Es gibt ja auch diesen Gedanken, dieses Ideal einer OSZE des Nahen Ostens, also einer gemeinsamen Sicherheitsstruktur. Das ist natürlich sehr weit und groß gefasst, auch die arabischen Staaten untereinander. Wir müssen nur uns anschauen, Saudi-Arabien und Katar oder Emirate und Katar haben ganz verschiedene Interessen, wo es ja auch 2017 fast zum Krieg gekommen ist zwischen Saudi-Arabien und Katar. Also auch die Arabische Liga immer wieder von Zerreißproben durchzogen ist. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber ich denke, gerade jetzt dieser Angriff, dieser Frontalangriff des Iran auf Israel hat gezeigt, dass es hier gewisses Potenzial gibt. Allerdings, und ich denke, was die arabischen Staaten um Israel herum benötigen, ist ein politischer Horizont einer Lösung der grundsätzlichen Frage Israel und Palästinenser. Und das ist ja etwas, was die Abraham-Abkommen ausgeklammert haben. Das ist die große Schwäche der Abraham-Abkommen, dass sie quasi die Palästinenser-Frage ignoriert haben.
Und wie müsste die aussehen, diese Lösung, die Sie ansprechen, die es bräuchte, dieser Horizont?
Ja, der Horizont müsste einen Weg aufzeigen Richtung einer wie auch immer gearteten Zwei-Staaten-Lösung auf Grundlage der Grenzen von 1967. Also es gibt ja da verschiedene Modelle, ob das jetzt zwei unabhängige Staaten sind, eine Konföderation oder was auch immer. Aber es muss eine politische Vision geben, wie man aus diesem Schlamassel herauskommt, dass alle paar Jahre in dieser Region zwischen Israelis und Palästinensern ein Krieg aufflammt, der dann auch noch das Potenzial hat, wie jetzt, die ganze Region in Flammen zu setzen. Und viele in Israel haben das auch erkannt. Es gibt ja zwei Schlussfolgerungen aus dem Massaker der Hamas am 7. Oktober gegen israelische Zivilisten. Und zwar das eine Lager in Israel sagt, wir haben jetzt überhaupt keine Chance mehr, eine Zwei-Staaten-Lösung ins Auge zu fassen. Das ist sozusagen die Auffassung der Regierung Netanjahu und des rechten Randes in Israel. Weil wir haben ja gesehen, was aus dem Gazastreifen zu uns herüberkommt, wenn wir die Palästinenser alleine lassen, wenn wir uns also zurückziehen aus dem Gazastreifen. Und das Gleiche wird passieren aus dem Westjordanland. Die andere Schlussfolgerung, die völlig konträr dazu steht, so Mitte bis progressiver Teil der israelischen Bevölkerung ist. Wir haben gesehen, dass wir militärisch versagt haben, dass wir sicherheitstechnisch versagt haben und dass unsere ganzen Interimslösungen, die militärisch basiert sind, keine Lösung finden. Wir brauchen also eine politische Abfederung dieses Konfliktes und wir brauchen eine politische Lösung, eine Zwei-Staaten-Lösung. Und diese beiden Schlussfolgerungen stehen in Israel momentan ganz konträr gegeneinander.
Wie groß ist jetzt die Gefahr des Flächenbrands? Sie haben es angesprochen. Jetzt hat zwar diese lose militärische Allianz da ganz gut funktioniert, aber ein Gegenschlag Israels auf den Iran droht ja. Wie schätzen Sie die Gefahr des Flächenbrands ein?
Also wir sind bereits in einer Abwärtsspirale von Vergeltungs- und Rachefeldzügen seit dem 7. Oktober. Ich denke, ironischerweise ist das nun auch so, dass der Juniorpartner Hamas inzwischen den Iran auch unter Handlungszwang setzt, also die Agenda irgendwo indirekt mitbestimmt. Dieser Zeitpunkt des Angriffs letztes Jahr im Oktober war ja auch nicht vom Iran gekommen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Spirale, in der sich verschiedene Seiten, also in Zugzwang sehen. Und das ist etwas, was schnell außer Kontrolle geraten kann. Ich denke mal, dass es eine sehr schmale Gratwanderung ist, auch jetzt von US-Präsident Biden, der ja fast täglich mit auch seinem Team, mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und seinem Kriegskabinett telefoniert, hier einen Weg zu finden, einerseits eine Abschreckungsfunktion zu erreichen durch einen Gegenschlag gegen den Iran, und gleichzeitig nicht zu eskalieren in der Region. Und das ist ein ganz schmaler Grat.
Also ganz schön schwierig an der Stelle. Es gibt Experten, die sagen, sollte Israel vorerst auf einen größeren Gegenschlag verzichten, dann könnte das zu einer stärkeren Integration zwischen Israel und den moderaten arabischen Staaten führen. Sehen Sie das auch so?
Ich denke, da ist was dran. Und ich meine, wir haben ja gesehen, mit welcher bewundernswerter Resilienz Israel auf diesen Angriff reagiert hat. Das heißt, Israel hat jetzt ein Asset, eine Bewunderung, auch auf der arabischen Seite. Natürlich, viele Menschen in der Ukraine schauen auf Israel mit Bewunderung und auch mit Sehnsucht, wie solch eine Abschreckung und Abwehr auch funktionieren kann. Das ist ein Asset, das es zu bewahren gilt, ein Softpower sozusagen. Und ich denke, das könnte zu einer Kooperation führen. Wir sollten aber vielleicht auch kurz in Betracht ziehen, warum der Iran überhaupt so weit gekommen ist und warum der Iran in den letzten Jahren so sich gestärkt hat in der Region, das hat auch mit einem Versagen der westlichen Nahostpolitik zu tun. Einmal die Irak-Invasion der USA und Großbritanniens 2003 hat ein Vakuum im Irak geschaffen. Der arabische Frühling 2011, die syrische Demokratiebewegung wurde vom Westen quasi im Regen stehen lassen, nicht rechtzeitig und wirkungsvoll unterstützt, nicht einmal mit einer Flugverbotszone. Hier konnte der Iran hinein, hier konnte auch Russland hinein in Syrien. Nun gibt es eben ein sehr starkes Feld, nämlich das sogenannte der schiitische Halbmond oder die Widerstandsachse oder in George W. Bushes
Achse des Terms, Bösen.
Achse des Bösen ausgedrückt, genau zwischen Irak, Syrien und dem Libanon. Das heißt, der Iran steht mit seinen Milizen an der Grenze Israels. Und das hat auch damit zu tun, das vergessen viele, dass 2018 diese Deeskalationszone, die da in Syrien errichtet wurden, wo die USA im Süden Syriens daran beteiligt waren, eine Pufferzone zu errichten, damit eben iranische Milizen nicht an die Grenze Israels kommen. Diese Deeskalationszone wurde im Sommer 2018 durch die US-Administration Trump einfach so aufgegeben. Das heißt, die damals moderaten Rebellen, die gegen den Iran gekämpft haben und gegen das syrische Regime, sind im Regen stehen gelassen worden und sind jetzt quasi zum Teil sogar abhängig von den iranischen Milizen in Syrien selbst.
Und dadurch steht der Iran auch so extrem mächtig da, wie Sie gerade geschildert haben. Ich möchte noch auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Benny Gantz, Mitglied im israelischen Kriegskabinett und der ehemalige israelische Verteidigungsminister, beziehungsweise der jetzige israelische Verteidigungsminister Gallant, beide verweisen aktuell auf das Potenzial der militärischen Allianz von Israel und moderaten arabischen Staaten. Ich komme nochmal drauf zurück. Nur, wer sagt das jetzt? Netanyahu und seinen Hardlinern.
Ja, in den letzten Tagen hat man wiederholt gelesen von verschiedenen Seiten. Ein Vergleich, den ich nicht als Vergleich hier anbringen will, aber zumindest sagen möchte, dass es eine Interessenkongruenz gibt momentan zwischen zwei Akteuren. Und zwar einmal zwischen der radikalen Hamas-Führung einerseits und den radikalen Kräften im Kabinett von Netanyahu. Nämlich beide Seiten scheinen kein Interesse zu haben an einer baldigen Beendigung des Krieges. Das heißt, man muss versuchen, durch eine solche Allianz, die dann arabische moderate Staaten einschließt, die moderaten Kräfte zu unterstützen. Und zwar einmal auch in Israel selbst, aber auch unter den Palästinensern. Und die gibt es. Und wir haben ja auch gesehen, dass die palästinensische Autonomiebehörde versucht hat, Ruhe im Westjordanland zu halten, trotz auch israelischer Siedlerangriffe. Und sich als Gesprächspartner für einen politischen Prozess auch offen zu halten. Und trotz mangelnder Reformen, wir wissen, es gibt ein Legitimationsdefizit auf Seiten der PA, aber dennoch gibt es Kräfte, die existieren. Und ich denke, es kann sowohl dieser politische Horizont als auch so eine Allianz in der Region mit einem gemeinsamen Feind Iran dazu führen, dass man die radikalen Kräfte in Israel, aber eben auch unter den Palästinensern zwingt, hier in eine politische Lösung mit einzusteigen.
Also Sie sehen da zumindest noch Optionen. Danke, Carsten Wieland, Nahostexperte und früherer UN-Berater für die Region.
Bitteschön, auf Wiederhören.
Wiederhören.